Guten Morgen.
Und die Kinder können jetzt zum Kindergottesdienst gehen. Ich wünsche euch eine fröhliche Zeit. Ah ja. Es werden immer mehr. 3 Monate sind es noch. Fast 3 Monate. Dann bin ich 62. 62 Jahre lang habe ich dann versucht, das Leben irgendwie in den Griff zu kriegen. Viel Gutes ist dabei entstanden, aber ich merke auch, es gibt immer noch eine ganze Menge Dinge, die ich einfach nicht kann. Ich kann, deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn ich hier vorne so ein bisschen einsam sitze, ich kann nicht singen. Das klappt nicht. Das hat man mir schon in der Schule bestätigt, als ich vorsingen sollte. Und das habe ich mein Leben lang immer wieder von netten Menschen, auch von solchen, die sagen, singen kann jeder lernen, die haben bei mir dann doch ihre Hoffnung meistens aufgegeben. Ich kann nicht singen. Ich kann auch ganz bestimmt nicht Klavier spielen. Auch wenn ich weiß, dass man das lernen kann, aber mit 61, naja. Ich kann auch, das tut mir im Moment unheimlich leid, nicht Farsi sprechen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das noch jemals lernen würde. Aber schön, dass ihr für mich dann Deutsch lernt. Dann können wir miteinander reden. Oder Englisch. Ich kann auch nicht glauben. Oder war diese Aussage vielleicht verkehrt? Ist Glaube etwas, wozu man begabt sein muss? Ist Glaube eine Leistung? Manche sehen das ja so. Glauben, das ist etwas, was ich bringen muss. Glauben ist etwas, was ich tun muss, damit Gott wirklich sagt, Mensch, du bist klasse. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, gewinnt man den Eindruck, dass Glauben, dass Gott kennen, Gott loben, doch gar nicht so viel Anstrengung erfordert. Wenn ich da zum Beispiel in einen der ganz bekannten Lieder, in eines der ganz bekannten Lieder des Alten Testaments hineinschaue, in dem Psalm 8, dann heißt es da in der im dritten Vers, schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Ich weiß nicht, ob der Lars, der ist schon weg, ne? Der ist weg, jawohl. Und Elia ist auch nicht da, ne, mein besonderer Freund. Nö. Okay, also es gibt ja solche auch schon mal hier, aber die haben sich jetzt gerade verdrückt oder sind heute gar nicht da. Das sind Leute, die uns Vorbilder sein können, wie das ist mit der Gottesbeziehung, mit dem Lob Gottes, mit dem Glauben. Die lassen sich das einfach von Gott schenken. Und dann kann Glaube wirklich eine fröhliche Sache sein. Wir haben heute schon, ich glaube sogar mehrfach, einige Worte gehört, die im Matthäusevangelium stehen, im 11. Kapitel des Matthäusevangeliums, in dem Jesus sagt, Vers 28 bis 30, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dem vorausgehen einige Worte, in denen Jesus galiläischen Städten, also Menschen aus seiner Region, vermittelt, dass sie eigentlich keinen Glauben haben. Dass sie schlimmer sind als diejenigen, die sie selber vielleicht als ungläubig oder Heiden bezeichnet würden. Und er stellt fest, dass sein himmlischer Vater dies den, so wird es übersetzt, den Unmündigen offenbart hat, den Weisen und Klugen jedoch bleibe es verborgen. Im Februar 1546, das liegt schon ein paar Tage zurück, hat Martin Luther in Eilsleben die letzte Predigt seines Lebens gehalten. Und er hat über diesen Text gesprochen. Das war seine letzte Predigt. Und er sagte in dieser Predigt, aber es hat diese Meinung, Die Weisen und Klugen in der Welt machen's also, dass ihnen Gott nicht günstig oder gut sein kann. Denn sie haben das Herzeleiden, machen's in der christlichen Kirche, wie sie selbst es wollen. Alles, was Gott tut und macht, das müssen sie bessern, dass also kein ärmerer, geringer, ungerechter Diszipel, Jünger, Schüler nicht ist auf Erden als Gott. Er muss aller Jünger sein, jedermann will sein Schulmeister und Präzeptor sein. Die, die sich klüger als Gott wähnten, beluden sich mit unnötiger Last. Die, die sich von ihm nicht beschenken lassen wollten, sondern meinten, wir müssen jetzt eine Methode entwickeln, wie wir Gott gefallen können. Sie meinten, Gott habe nicht alles im Griff. Sie konnten nichts ihm überlassen, sie mussten selbst mitmischen. Denn ohne sie kam Gott ja nicht zurecht. Ich habe den Eindruck, das geht mir auch manchmal so, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass Gott etwas hinkriegt und mir überlege, wie ich das denn selber besser machen kann. Und das war das Problem zu Zeiten Jesu, als er diese Worte, die wir gerade gehört haben, sagte, sie ließen sich unnötige Last aufladen von religiösen Eiferern. Mühselig und beladen waren die Menschen um Jesus herum durch die Gesetzlichkeit einer ganz, ganz frommen Gruppe der Rechtgläubigen im jüdischen Volk, die sich Pharisäer nannten, die Paruschim, die Reinen, die, die besser waren als die anderen, die besser glaubten, die einfach alles richtig machten, weil sie die Gesetze genau kannten und einhielten. So meinten sie zumindest. Und von dieser Last, die durch diese Menschen auf dem Volk lag, das meinte, wir schaffen es ja gar nicht, Gott wirklich zu dienen, will Jesus sie befreien. Die Last, von der er befreit, ist, dass man meint, Gottes Arbeit tun zu müssen. Der bekannte evangelische Theologe Paul Tillich, er lebte bis 1965, sprach über diesen Text einmal als die Befreiung von der Last der Religion. Befreiung vom Leistungsdruck, überhaupt von Druck, den Menschen auf uns ausüben. Die Konzentration auf das, was äußerlich machbar und erkennbar ist. Glaubensprüfung. Ich sprach heute Morgen mit jemandem, ich sage jetzt nicht mit wem, wir waren ja als Gemeindeleitung von Freitag bis heute Morgen mitten im Frühstück, dann mussten wir fahren, in Bonn und hatten Klausurtage. Nun wird der Begriff Klausur ja unterschiedlich gebraucht und jemand fragte mich ironisch, na, habt ihr sie bestanden, die Klausur? Und so kommen sich manche Menschen gegenüber Gott vor. Sie müssen da was bestehen, damit sie von Gott endlich angenommen werden. Das ist äußerlich überprüfbar. Der französische Schriftsteller Albert Camus, der mir nicht in jeder Beziehung gefällt, aber er hat manche guten Sachen gesagt. Er sagte einmal, äußere Ordnung ist oft nur der verzweifelte Versuch, mit einer großen inneren Unordnung fertig zu werden. So ist das oft bei Menschen, die Glauben festmachen an Überprüfbaren, an äußeren Formen, an feststehenden Verhaltensweisen, an Wissen und Gehorsam gegenüber Regeln oder gegenüber den Menschen, die diese Regeln aufstellen. Menschen, die sagen, ich teste mal, wie gläubig du wirklich bist. Der tschechische katholische Theologe Thomas Hallig hat wohl solche Menschen im Blick, wenn er in seinem Buch Geduld mit Gott, das übrigens sehr lesenswert ist, schreibt, ein reifer Glaube trägt zur Vervollkommnung des Gewissens bei. Ein unreifer vertraut dem Gewissen nicht und ist bemüht, dieses durch einen rein mechanischen Gehorsam gegenüber den von außen herangetragenen Geboten und Verboten zu ersetzen. Also in anderen Worten, auch hier wieder das, was sichtbar wird, das, was überprüfbar ist, das, was andere dir sagen, wie du sein solltest und dich zu verhalten hast, das ist das, was die wirkliche Beziehung Gottes, das Hören auf das Gewissen, das Gott uns schenkt, die Freiheit zur eigenen Entscheidung ersetzen kann. Jesus lädt die Menschen um sich herum zu reifem Glauben ein. Zu einem Glauben, der nichts mit Druck, mit Angst, mit Verurteilen zu tun hat. Zu einem Glauben, der wahrnimmt, dass Gott uns mit Freude und Gelassenheit beschenken will. Zu einem Glauben, der nicht das Äußere in den Vordergrund stellt und uns das Recht gibt, die Glaubensprüfung beim anderen zu machen. Zu einem Glauben, der eigentlich in erster Linie eine Beziehung zu Gott bedeutet. Zu einem solchen Glauben befreit Jesus. Ein Glaube, der alle Menschen wahrnimmt, sie einlädt und in Gottes Namen willkommen heißt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Alle ohne Ausnahme. Alle, ohne dass Jesus Bedingungen stellt. Kein kommt her zu mir alle, aber erstmal, das macht Jesus aus. Das sollte auch christliche Gemeinde ausmachen. Christlich handelt eine Gemeinde dann, wenn in ihr jeder willkommen ist. Da spielt weder die Herkunft, noch der soziale Status, noch die Bildung, noch eine rassische Herkunft, noch die sexuelle Identität eine Rolle. Jeder ist bei Jesus willkommen. Kirche, die sich auf ihn beruft, hat nicht das Recht, seinen einladenden Ruf einzuschränken. Die einzige Einschränkung, die Jesus macht, ist, kommt. Er übt eben keinen Druck aus. Er sagt nicht, jetzt werfe ich mein Netz aus und fange euch ein, sondern er sagt, kommt. Er manipuliert Menschen nicht. Er lädt ein. Und ausdrücklich lädt er die ein, die unter der Last religiöser Gesetze zusammenbrechen. Die glauben, sie können nicht glauben. Die glauben, sie schaffen das nicht. Die wirklich vielleicht nicht mehr weiter können. Er lädt sie ein, zu ihm zu kommen und Ruhe zu finden. Er lädt sie ein, gelassen, fröhlich zu glauben, auch weil sie sich über sich selber freuen dürfen. Kommt her, fordert Jesus die Menschen auf. Einige Übersetzungen übersetzen das auch einfach mit wohlauf. Ich will euch erquicken. Jörg Zink überträgt hier, aufatmen sollt ihr und frei sein. Und er trifft mit diesen Worten eigentlich genau das, was im griechischen Text ausgesagt wird. Das Wort, mit dem Jesus ausdrückt, ich will euch Ruhe schaffen, ich will euch erquicken, ihr dürft aufatmen und frei sein, bedeutet aufhören, Ruhe. Ihr werdet dem Druck entkommen, wenn ihr zu mir kommt. Das, wohin Jesus dich führt, ist erquickend. Du darfst aufatmen und frei sein bei ihm. Und das kannst du nur, wenn du auch lernst, dich über dich selber zu freuen. Ein nicht oft besprochenes oder gepredigtes Buch des Alten Testamentes ist das Buch Prediger. Ich weiß, da oben im Deutsch ist das ein bisschen klein, aber ich lese das ja in Deutsch. Ich wollte, dass die anderen den Text lesen können, die mich vielleicht nicht so ganz verstehen. Wobei ich inzwischen weiß, es gibt auch viele deutsche Menschen, die mich nicht verstehen. Aber wir können ja miteinander reden. Da heißt es im Prediger, Kapitel 9, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat, das vergängliche Leben. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tu. Oder nicht viel weiter, aber etwas weiter. Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend. Sei heiteren Herzens in deinen frühen Jahren. Halte deinen Sinn von Ärger frei und schütz deinen Leib vor Krankheit. Denn die Jugend und das dunkle Haar sind Windhauch. Als ich diese Worte gelesen habe, habe ich gesagt, wem sagst du das? Wer mal alte Fotos von mir gesehen hat, weiß, was ich meine damit. Und ein letztes, was da auch noch steht: Denk an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren, ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, von denen du sagen wirst, ich mag sie nicht. Jahrtausende alte Worte. Jahrtausende alte Worte, die einladen zum Genießen des Lebens, ohne die Endlichkeit des Lebens dabei zu leugnen. Sie machen uns nichts vor. Die Gelassenheit, die Fröhlichkeit, der Glaube, von dem hier die Rede ist, ist nicht eine Fröhlichkeit, wie ich sie in einem Lied, Dankeschön, dass wir es heute nicht gesungen haben, kenne, fröhlich, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Schön wär's. Es ist aber einfach nicht so, behauptet jemand, der schon fast 62 ist. Vielleicht gibt's noch Ältere, die sagen, ja doch, klar, aber ich bezweifle es gewaltig. Diese Worte machen uns nichts vor, aber sie laden uns ein, mach es so früh wie möglich richtig. Freu dich über dein Leben. Denke an den, der dein Leben geschaffen hat. Entscheide dich für dich selbst. Erlaube dir, so zu sein, wie du bist. Entwerte dich nicht, sondern nimm dich an als Gottes geliebte Tochter, als Gottes geliebter Sohn. Bei ihm findest du Erquickung. Die Worte aus dem Buch Prediger laden ein zum Genießen des Augenblicks. Wenn der Apostel Petrus, einer der ersten und bekanntesten Lehrer der frühen christlichen Kirche, uns auffordert, ich habe das auch, glaube ich, hier stehen, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann darf uns das eigentlich gelassen machen. Er sorgt für euch. Er hat dein Morgen in seiner Hand. Aber wie oft geht mir das, dass ich in meinen Gedanken nicht im Jetzt lebe, in dem Gott da ist und das er mir schenken will, sondern im Morgen, dass ich dann, wenn ein schöner Moment ist, andere Gedanken habe, dass ich zum Beispiel vor diesem Wochenende mich fragte, wie wird denn das Klausurwochenende verlaufen? Was muss ich noch für die Ratstagung unseres Landesverbandes am 10.10. erledigen? Müsste ich an der Predigt für Sonntag noch was ändern? Jetzt geht's nicht mehr. Wen muss ich wegen der Sitzung des theologischen Ausschusses unseres Präsidiums noch anrufen? Muss ich nämlich einige. Ich muss mir dann immer sagen, dieser Augenblick jetzt, der ist wichtig. Ich tue jetzt, was ich jetzt tue. Dann verschwinden die störenden Gedanken wieder. Dann spüre ich mich. Das ist erquickend. Dann kann ich zur Ruhe kommen. Dann überlasse ich mich dem, der gesagt hat, ich will für dich sorgen. Dann ist der Moment, in dem ich mich befinde, das Gespräch, die Begegnung mit Menschen, das Essen, der schöne Abend, das gute Buch, das Gespräch mit meiner Frau, das ist dann das, was ich im Moment erleben darf. Und ich merke, wenn ich da nicht andauernd an andere Dinge denke, dann klappt das auch mit den anderen Dingen hinterher viel besser. Ich darf fröhlich glauben, weil ich weiß, Jesus ist da und er geht mit mir. Wie hatte er gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ein Joch, das kennen wir fast gar nicht mehr. Ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder Pflug gespannt werden. Wenn Jesus dich einlädt, sein Joch auf dich zu nehmen, dann heißt das, ich will mit dir gehen. Den gleichen Weg. Weil wenn zwei in einem Joch zusammengeschirrt sind, dann gehen sie miteinander. Du sollst von mir lernen. Er will dich in die Schule nehmen. Folge nicht denen, die nach den Buchstaben des Gesetzes argumentieren, für die nur das Äußere zählt, sagt er. Nimm mein Joch auf dich. Das Leben mit mir wird kein Leben sein, das dich fertig macht. Es engt nicht ein. Ich bin sanftmütig. Ich setze dich nicht unter Druck. Ich will dir keine Angst machen. Ich bin von Herzen demütig, niedrig, bescheiden, kann man dieses Wort auch übersetzen. Jesus will nicht beherrschen. Er führt seine Leute auf Augenhöhe. Mein Joch ist, da steht das Wort Chrestos, gütig, freundlich, brauchbar, mild. All das sind Worte, die uns in der deutschen Sprache helfen können, dieses Wort in seiner Bedeutung zu verstehen. Jesus leitet nicht durch Druck und Angst. Bei ihm ist Liebe und Erbarmen der Führungsstil. Ein gütiger Leiter wird Fehler zulassen und er wird vielleicht helfen, sie zu korrigieren. Aber er wird immer Geduld haben mit dem Lernenden. Und gegebenenfalls wird er helfen, die tatsächlichen und nicht die vermeintlichen Gaben zu entdecken. Denn manche quälen sich damit, dass sie unbedingt etwas machen wollen, wie es ein anderer macht, und daran zerbrechen, weil sie sich selber vergessen haben. Und gegebenenfalls wird er helfen, die Last, die er auflegt, tragen zu können. Die ist leicht, weil er nur gläubige Beziehung zu ihm verlangt. Kommt zu mir, lasst euch auf mich ein. Es geht um den Anspruch dessen, der sanft und demütig im Herzen ist, dessen einziger von innen kommender Wunsch es ist, Ermüdeten und Belasteten Ruhe zu schaffen. Wie hatte Petrus gesagt, er sorgt für euch. Das heißt nicht, er erhält dir deinen Lebensstandard, wie du ihn gerne hättest. Wenn er sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, dann heißt das auch, dass er Sorgen zulässt. Er lässt dich nicht immer gesund und reich sein. Ja, Entschuldigung, ein Gott, der alle Menschen liebt, der entrückt doch seine Leute nicht aus dem ganzen Elend dieser gefallenen Welt. Zumal auch wir, seine Leute, ja manchmal mitschuld sind am Elend dieser Welt oder zumindest nicht ganz unschuldig sind. Wie viele glaubende Menschen haben in den USA einen Präsidenten, der die Waffengesetze ihres Landes ändern wollte, beschimpft und sogar mit frommen klingenden Argumenten für einen gekämpft, der angesichts des neuesten Amoklaufes in diesem Land und des Protestes tausender Jugendlicher keine bessere Idee hat, als die Lehrer zu bewaffnen. Da freut sich Gunnar schon drauf. Aber gut, dass er hier nichts zu sagen hat. Nein, wir sind Teil einer Welt, die Gottes Werte nicht kennt, die sie missachtet oder gar mit Füßen tritt. Und manchmal sind wir mittendrin und verhalten uns auch so. Aber wenn wir vom Strudel des Bösen ergriffen werden, ist er immer noch bei uns und sorgt für uns. Deswegen ist es das Beste, wenn ich in enger Verbindung mit ihm lebe. Wenn ich nicht lebe, wie andere es wollen oder von mir erwarten, sondern wenn ich den Weg mit ihm in einem Joch gehe. Von Jesus berührte Menschen erfahren eine unendliche Liebe, die Liebe Gottes. Sie erfahren, angenommen zu sein, ganz unabhängig von ihrer Biografie. Sie werden neu. Von Jesus berührte Menschen können lernen, zu vergeben, Hass und Zorn hinter sich zu lassen. Denn so ist Jesus. Er vergibt. Er nimmt jeden an, jeden, der zu ihm kommt. Und er geht den Weg mit. Im Anschluss an diese Worte Jesu erzählt Matthäus die Geschichte von Jesu Jüngern, die zum Ärger der ganz frommen Menschen am Sabbat Ähren abrissen und ausgelassen durch die Felder Israels sprangen. Dazu befreit unser Herr: Sei du selbst. Der, an den du glaubst, will, dass du befreit bist. Dass du nicht immer davon abhängig bist, was jetzt irgendwer gerade denken könnte. Dass du dich nicht unter Druck setzen lässt, auch nicht von dir selbst, denn oft sind das gar nicht die anderen, sondern wir selbst mit unseren Ideen, wie das so aussieht mit dem christlichen Leben. Dass du ihn und seine Schöpfung genießt, dass du ihm ähnlicher wirst, dass du aufatmest und frei bist. Kommt her zu mir alle, lass dich auf ihn ein. Amen.